Mal ein mit dem Flugzeug, ein bisschen schneller. Ja, und wie komme ich dazu? Ich habe so ein Andachtsbuch und da ist gestern ein Bericht drin gewesen. Da stand drüber Vertrauenssache. Vertrauenssache, es ist jetzt schon 20 Jahre her, da ist ein Unglück passiert mit dieser Concorde, den sehr, sehr schnelles Flugzeug, ich glaube auch eins von den schnellsten Passagierflugzeugen, was es überhaupt gegeben hat die Strecke Paris-New York in 4 Stunden bewältigt. Heute fliegt man immer nur 8 um die Zeit rum, gell? Also die Hälfte Zeit immer noch. Und am 25.07.2000, also gestern vor 20 Jahren, ist es zu einem schweren Unglück gekommen. Gleich nach dem Start hast du dieses Flugzeug verunglückt. Und die Menschen, wo drin waren, die sind alle ums Leben gekommen. Das Vertrauen in die Technik wurde überprüft und die Maschine dieses Typs wurde aus dem Verkehr gezogen. Menschen hatten diesem Flugzeug ihr Leben anvertraut und haben es verloren. Aber das führt ja nicht dazu, dass man gesagt hat, ja, man hört jetzt auf, Flugzeuge zu bauen. Man hört damit auf zu fliegen. Ganz im Gegenteil, die Passagierzahlen sind ja jedes Jahr gestiegen. Es gibt immer mehr Leute, die in Flugzeuge in Urlaub fliegen. Ist auch eine bequeme Sache. Dieses Jahr ein bisschen weniger durch die Corona-Krise. Aber die Frage, die wo dahinter steckt, können wir der Technik unser Leben anvertrauen? Die meisten beantworten das hier mit Ja. Aber noch viel tiefer gehende Frage ist, wem können wir vertrauen? Auf was setzen wir unser Vertrauen? Und heute haben wir da einen ganz interessanten Text aus 1. Könige 17, 1 bis 16. Und da kommt dieses Thema Vertrauen ganz an die Oberfläche. Und ich hoffe für jeden, dass es so ein Ansatz ist, in dieser Woche das mal zu reflektieren. Nachdem wir in der vergangenen Woche ja Wochen auch in der Bibel lesen, den Text dran geht mit 1. Könige, mit dem Elia und so weiter, habe ich eigentlich von der Geschichte her euch nichts Neues zu erzählen. Aber vielleicht ist es auch eine Basis, ja, das Ganze nochmal neu zu durchdenken, nochmal neu zu hinterfragen, nochmal den neuen Aspekt vielleicht rauszuholen. Wenn wir diesen Text innerhalb von ein paar Tagen ein paar Mal so betrachtet und höret, kann das ja auch sein, Gott möchte uns was ganz Besonderes ans Herz legen. Also ich habe das in meinem Leben schon ein paar Mal erlebt, dass wenn immer wieder die gleiche Thema raufkommt, dann will mir Gott irgendwas ganz Besonderes ans Herz legen. Und vielleicht ist das dann auch sowas, wo uns heute was mitgeben möchte. Beim Vorbereiten auf den Text ist mir ja vieles bekannt vorkommen. Wird euch sicher auch bekannt vorkommen, nachher, wenn man den Text leset. Aber ein paar Inhalte sind ganz neu mir aufgefallen. Aber zuerst möchte ich den Text vielleicht ein bisschen einordnen in einen ganz groben Rahmen. Und deswegen habe ich euch Grafik mal mitgebracht. Vielleicht kennt ihr auch schon einige. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen sehen. Oben, ganz oben, ist die Zeitleiste. Dann kommen so gelbe Figuren, also hier oberhalb und hier unterhalb. Das sind die Propheten dieser Zeit. Und dann beginnen die Könige damals von Gesamtisrael. Der Saul ist gelb und schwarz. Das heißt, alles, was gelb ist, die haben Gott vertraut. Die haben nach dem gelebt, was Gott ihnen wollte. Der David ist natürlich ganz gelb. Beim Salomo ist schon wieder gelb-schwarz, hat mit Gott begonnen und hat sein Leben dann praktisch geändert. Ja, und dann sieht man ja dieses ehemalige Königreich Juda, Israel, ist zerfallen in ein Nordreich, das ist hier oben, und ein Südreich, das war dann Juda, hat man das genannt, das andere ist ja Israel. Und oben sind die Könige, die haben immer die Krone drauf, und unten die Propheten. Natürlich sind die Propheten alle gelb. Und die Könige sind teilweise gelb, teilweise gelb-schwarz, schwarz-gelb oder schwarz. Also was mir da praktisch aufgefallen ist, wo ich das jetzt so angeguckt habe, sämtliche Könige vom Nordreich die waren alle schwarz. Und das heißt eigentlich, ja, sie lebten nicht nach Gottes Vorgabe. Beim Nordreich fällt das auf und daher endet die Geschichte des Nordreichs mit der Wegführung in die Gefangenschaft nach Assyrien. Bei Juda sehen wir den Wechsel der Einstellung vom Königreich. Unsere heutige Geschichte handelt aber im Nordreich, also da, wo die viele schwarze Könige sind. Und wie eng die Könige steht, da seht ihr auch, wie eng die Reihenfolge der Könige war. Sie konnten sich nicht lang halten. Heute würde man sagen, das Regime war unstabil. So hört man das immer. Ein unstabiles Regime. Es gab viele Könige, die einem Putsch zum Opfer gefallen sind. Im Kapitel 15, das wo meinem Kapitel vorangeht, da steht, ein Lauf von vier Könige werden da geschwind innerhalb von ein paar Vers abgehandelt. Und die Situation, die würde man heute schreiben, die Könige geben sich die Klinke in der Hand, putschten sich an die Macht, töteten immer die Familie des Vorgängers und immer wieder dieser eine Satz, der da kommt, sie taten, was dem Herrn missfiel. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte in diesem ganzen Ding. Da geht es um den König Ahab, ein ganz besonderer König in der Zeit. Und ich habe natürlich in der Bibel gelesen, aber ich habe natürlich auch zum Beispiel geguckt, was in Wikipedia zu diesem König Ahab steht. Und da habe ich meine Frau gebeten, jetzt geschwind zum König Ahab, dann zum Elia und dann auch noch diesen Text vorzulesen, der uns heute betrifft.
Also Wikipedia schreibt zu König Ahab. Im außenpolitischen Bereich erlebte Israel unter Ahab eine Blütezeit. Die Beziehungen zum reichen Phönizien brachten wirtschaftliche Vorteile, etwa den Bezug wertvoller Elfenbeins für Ahabs Königspalast. Auch mit dem Königreich Juda unter Josaphat bestanden trotz der religiösen Differenzen gute Beziehungen, die durch ein Heiratsbündnis bekräftigt wurden. Zunächst besiegte Ahab Ben-Hadad II. Von Aram, das war das damalige Damaskus, und trat dann gemeinsam mit ihm 853 vor Christus in der Schlacht von Karkar am Orontes dem Assyrerkönig Salmanassar III. Entgegen. Er soll jedoch etwa 500... Er soll jedoch etwa 852 vor Christus in einer weiteren Schlacht gegen die Aramäer tödlich verwundet worden sein. Wie alle Mitglieder der Dynastie Omri sieht die Bibel auch Ahab als gottlosen König, nicht zuletzt aufgrund seiner Heirat mit einer ungläubigen Phönizierin. Ahab ließ zu, dass seine Frau Isebel den Baalkult in Israel einführte und Anhänger Jahwes verfolgt wurden, woraufhin ihm vom Propheten Elia am Berg Karmel Gottes Strafe wurde.
Nach dem ersten Buch der Könige stammt Elia aus Tischbe im Ostjordanland.
Er wird daher als Tischbiter bezeichnet, das heißt, er gehörte zu den Israeliten ohne Grundbesitz. Er gehörte also zu den ersten Benachteiligten des im 9. Jahrhundert vor Christus in Israel entstandenen Großgrundbesitztums. Der Prophet Elia trat während der Regierungszeit der Könige Ahab, 870 bis 851 vor Christus, und Asaja 851 bis 850 vor Christus aus der Dynastie der Omriden im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts vor Christus im Nordreich Israels auf. Der Name Elia bedeutet, mein Gott ist Jahwe, und ist auch in 1. Chronik 8, Vers 27 und Esra 10, 21 als Eigenname anderer Personen belegt. Es handelt sich um einen Bekenntnisnamen, der die Gottesbezeichnung El und Jahwe kombiniert und damit die Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass Jahwe sich als persönlicher Schutzgott der so benannten Person erweisen möge. In 1. Könige 17 wird Elia erstmals erwähnt als Prophet, der eine Dürre für das ganze Land ankündigt. Da das Nordreich damals dem Baal von Tyrus diente, ist dies eine Kampfansage an diesen Gott, der als Herrscher über Regen und Fruchtbarkeit galt. Insgesamt soll die Dürre 3 Jahre und 6 Monate gedauert haben. Das waren jetzt soweit alle Rahmenbedingungen zum Elia. Und jetzt kommt der eigentliche Predigttext. Der Prophet Elia versteckt sich am Bach Kriet. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene. Es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Danach befahl der Herr Elia: Du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch, und seinen Durst stillte er am Bach. Elia bei der Witwe in Zarpat. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia: Geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zarpat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach: Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte: Ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie: Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bringe es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir: Das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte.
Vielen Dank. Ganz schön viel Text. Und ich hoffe, wir haben so ein bisschen den Rahmen nochmal im Kopf. Und jetzt kommt für mich immer die Frage: Was spricht aus dem Text mich an? Und es sind so praktisch immer so ein paar persönliche Dinge, die dann versuche rauszuziehen. Und ich hoffe, dass euch dieser Impuls auch ein Stück weit ins Denken bringt, dass ihr was mitnehmen könnt. Und da möchte ich anfangen. Der erste Punkt, den ich da rausgezogen habe, der mir gleich ins Auge gesprungen ist: Das Erste, was mir vom Elia höret, ja, ist, dass er sich ganz schön mutig dem wirtschaftlich erfolgreichen König entgegenstellt. Dazu habe ich im Internet ein Bild gesucht und auch eins gleich gefunden, wo man gleich angesprungen hat. Das zeigt so ein chinesischer Student, der in China auf dem Platz des himmlischen Friedens damals seine Panzer entgegengetreten ist. Und da gab es auch so ein kleines Filmchen, der Panzer hat sich praktisch wegdreht und der hat sich wieder in den Weg gestellt. Und ja, genauso stellen wir das ein Jahr vor bei dem Elia. Er, allein, der König, ja, ganz schön viele Leute hinter sich gehabt. Und das sind die erste Zeile, was wir von dem Wirken von dem Elia berichtet kriegen. Über seine Berufung wissen wir eigentlich nichts, oder ich habe nichts gefunden. Er verkündet, dass es nicht mehr regnen wird. Er stellt sich damit gegen das Bild der Fruchtbarkeitsgötter von Baal und Aschera, die durch die Frau vom Ahab, dem König, der Königin Isebel, im Land sehr verbreitet waren. Aber nicht nur Isebel diente diesen Göttern, der Phönizier, sondern auch Ahab als Oberhaupt des Volkes, als König, ist voll auf diesen Trend aufgesprungen. Er missachtete das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und hat die Götter der Phönizier im Land, ja, wie soll ich sagen, hoffähig gemacht. Es ging nur weiter, die Priester, die wurde dort im Königshaus verpflegt, und im späteren Kapitel kommt dann, dass die eigentliche Priester oder die Propheten und die Nachfolger des Gott Israels verfolgt wurde. Und deswegen ist es eine offensichtliche Ansage an den König, an die Fruchtbarkeitsgötter. Wenn es jetzt nicht mehr regnet, dann ist es eine öffentliche Herausforderung von Elia an den König, an die fremden Götter und an das Ganze, an die ganzen Priester dort. Wir können sehen, wie mutig dieser Elia war, sich gegen den König zu stellen. Er hat für ihn auch sofort Konsequenzen gehabt. Er muss fliehen, weil er gesucht, ja verfolgt wird. Im späteren Kapitel wird dann berichtet, dass Ahab die Propheten Gottes verfolgt hat und hinrichten ließ. Also begibt sich Elia auf der Flucht und Gott zeigt ihm einen Ort, wo er Unterschlupf finden kann. An einem einsamen Bach, abgeschnitten von anderen Menschen, wird er von Raben versorgt. Da Elia aus der Bevölkerungsschicht ohne eigenen Landbesitz kommt, ist er wohl auch gewohnt, gemügsam zu leben und auch in dieser Situation mit wenig Komfort zurechtzukommen. Wie angepasst leben wir da heute? Wir würden es wohl als naiv bezeichnen. Sind wir bereit, unsere Überzeugungen so krass zu vertreten, für sie so krass einzustehen? Wenn ich täglich die Nachrichten anschaue und sehe, für wie viel und was demonstriert wird, für wie viel und was Lobbyisten unterwegs sind, was Politiker vertreten, die auch ganz schön exotische Meinungen da von sich geben. Die Talkshows sind voll mit Menschen, die ihre Werte äußern und diese auch massiv einfordern. Ich habe oft das Empfinden, dass wir Christen so richtige leise Träger geworden sind, die uns vielleicht auch manchmal für unsere Werte, für alles Gute, was wir auch in den Jahren erlebt haben, nicht mehr so richtig getraut, das von uns zu geben. Versteht mich nicht falsch, ich will da nicht Auflehnung oder Aktionismus, sondern wir müssen uns Gedanken machen, welche Werte sind für uns so wichtig, dass man dafür eintretet, auch wenn es Mut fordert. Auch wenn es vielleicht Anecke fordert, vielleicht auch belächelt zu werden. Vielleicht wird aber auch, wenn wir uns dafür eintreten, aus einer einzelnen Stimme eine ganze Bewegung, die nicht überhört werden kann. Die Verfolgung von Elia und das Verstecken geht ja nicht nur über ein paar Tage oder ein paar Monate. Mehr als 3 Jahre verbringt der Prophet am Bach Krit und dann später bei der Witwe. Die lange Zeit des Wartens und des Vertrauens, dass Gott ihn versorgt. Wir sind ja eher angelegt, so angelegt, dass wir unruhig werden, wenn wir nicht die Sicherheit haben. Was in einige Jahre auf uns zukommen könnte. Wir sorgen um unsere Rente lange Jahre zuvor. Wir überlegen die Ausbildung von den Kindern, wenn sie im Kindergarten sind. Also wir denken in sehr lange Zyklen. Und die Versicherungsbranche schafft es ganz gut, immer wieder neue Produkte auf den Markt zu werfen, die die Absicherung der Zukunft sicherstellen soll. Und wir sind auch sehr empfänglich dagegen. Im Gegensatz dazu der Prophet Elia, der jeden Tag am Bach Krit und später bei der Witwe von einem Tag auf den anderen Gott vertrauen muss, dass er ihn versorgen wird. Er vertraut jeden Tag neu. Das können wir auf jeden Fall von Elia lernen. Im Bach sieht er ja auch, dass das Wasser immer weniger wird. Aber er bleibt im Vertrauen auf seinen Versorger. Gott hat dann eine weitere Überraschung für ihn bereit. Er sendet Elia in die Heimat der Königin Isebel. Dort geht er zu denen, die vor dem Nichts stehen. Nicht zu irgendwelchen Reichen, sondern zu einer arme Witwe, und bittet um Brot und Wasser. Erstaunlich, dass die Witwe in ihrer Situation solch ein Vertrauen fasst und Elia hilft. Vom Überfluss abzugeben, ist ja schon schwer. Wie kann man teilen, wenn man selber nicht genug hat? Die Witwe macht es uns vor und gewinnt dadurch einen Gast auf Zeit. Die Zusage ist ja genial. Das Wenige wird immer wenig bleiben, aber es wird ausreichend vorhanden sein. Hier lernt auch die Witwe, Vertrauen zu fassen zum Gott des Gastes, der sich bei ihr eingenistet hat. Ist Elia eigentlich in unsere Augen ein Hungersflüchtling oder ein politischer Flüchtling, der nun im Land der Phönizier sicher ist? Ich vermute, auch in dieser Zeit waren Flüchtlinge nicht gern gesehen. Aber er selbst bleibt getragen durch das Zutrauen zu seinem Gott. Uns wird berichtet, dass Ahab auch bei den Nachbarvölkern, Königreichen und Städte nachgefragt hat und einen Auslieferungsantrag gestellt hat, sollte Elia irgendwo auftauchen. Er ist sogar so weit gegangen, er hat von den benachbarten Könige und Herrscher sich ein Eid geben lassen, dass, wenn Elia auftaucht, dass sie ihn zu ihm sendet. Elia, ihn hat er persönlich verantwortlich gemacht für das, dass es nicht regnet. Er hat persönlich Schuld bekommen vom Ahab, dass es in Israel trocken ist. Was können wir aus der Geschichte lernen? Heute sind wir ja auch täglich in unserem Umfeld mit dem Thema Migration konfrontiert. Wie gehen wir damit um? Vielleicht ist auch ein Gedankenanstoß für uns, fair zu sein zu Flüchtlingen, die keine Chance im Leben haben, die aus Hunger und Verzweiflung flüchten und nur in Frieden leben wollen. Aber in diesem Kontext wollen wir Folgendes als Grundlage auch unseres westlichen Lebensstils festhalten. Wir sind Christen und wollen das auch zeigen und das leben. Wir wollen an Gott festhalten, seine Werte vertreten, auch wenn andere Werte zu uns kommen. Wir haben in der Vergangenheit und wir werden auch in der Zukunft noch viele Flüchtlinge aufnehmen. Und das ist auch gut so. Jedoch sollten wir Flüchtlinge auch integrieren. Und das heißt, für uns Christen und für mich und für unsere Gemeinde, wir sollen sie mit unseren Werten, unseren Grundlagen bekannt machen. Die Basis von unserem Zusammenleben ist das Grundgesetz. Und die Basis von dem Grundgesetz sind die 10 Gebote und der christliche Weltanschauung. Auch wenn das heute oft nicht mehr so gerne gesagt wird. Aber genau das ist, was wir den Migranten auch heute erklären und deutlich machen müssen. Nur dann kann in meinen Augen Integration gelingen. Dann können auch Werte, die wir über viele Jahre erkämpft und festgeschrieben haben, akzeptiert werden. Es bleibt wenig und die Witwe, ihr Sohn und Elia leben vom Teilen des Wenigen. Ich glaube, es ist schon erstaunlich. Wie wenig ein Körper zum Überleben braucht, habe ich selber erlebt. Ich war 2x 10 Tage in der Filderklinik und habe mich da jeden Tag von Haferschleimsuppe ernähren dürfen. Morgens, mittags, abends. Und ich sage es euch, es genügt. Und der Körper, wie der sich umstellen kann, phänomenal. Und ich habe mich echt gefreut, wo ich einen Zwieback gekriegt habe. Das war echt was Hartes zum Beißen. Und ich glaube, ich hätte aber noch jahrelang mit dieser Schonkost leben können, ohne dass sie irgendwas schadet genommen hätte. Wir können heute lernen, Gott zu danken, wie überreich er uns versorgt. Wir müssen uns auch fragen lassen, ob wir richtig mit unserem anvertrauten Überfluss umgehen. Vielleicht finden auch wir in Elia vor unserer Tür, der nur um ein bisschen Zeit, Hilfe, Essen oder andere Dinge bittet. Was ist mir noch wichtig geworden aus diesem Text? Durchhalte ist gefragt. Das Leben ist kein 100-Meter-Lauf, sondern eher ein Marathon. Und wir müssen auch im Glaubensweg durchhalten, damit wir ans Ziel kommen. Über 3 Jahre dauert die Dürrezeit und kein Regen fällt. Es wächst nichts mehr, das Vieh verdurstet und die Menschen wollen nur noch eins, ihr Leben retten. Elia ist schon 3 Jahre oder über 3 Jahre auf der Flucht. Wie oft würde auch Gott Gebete haben, dem Ende, der Dürrezeit ein Ende zu setzen? Ich weiß es nicht. Steht auch nichts drin. Das Alleinsein am Bach Krit, das Alleinsein an dem anderen Land, sicher kein Spaß. Doch Elia hält Kurs. Auch das sei uns vor Augen geführt und hier muss ich selber viel lernen. Geduld ist nicht mein zweiter Vorname. dranbleiben, Kurs halten im Lebensmarathon. Die Augen auf Gott richten und im Vertrauen daran festhalten, was er will. Das war eine Herausforderung für Elia und ist für uns heute mindestens genauso schwierig. Hatte Elia kaum Ablenkung am Bachkritt und viel Zeit, war er einsam, so haben wir heute eher das Gegenteil. Wir sind im Minutentakt verplant, haben ganz viele Sachen, die uns beschäftigen, was wichtig ist, wo wir uns vereinnahmen lassen, wo wir uns ablenken lassen. Da ist für uns schon die Frage, wie viel Zeit bleibt für die Beziehungspflege mit Gott? Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wie groß ist unser Vertrauen zu Gott? Bei der Vorbereitung zu diesem Abend googelt man ja auch so ein bisschen durch die Seiten und ich bin auf eine Statistik gestoßen, die sich im weitesten auch mit dem Vertrauen befasst. Hier stellt sich die Frage, auf wen vertrauen wir? Der Titel der Grafik lautet ganz genau, wem vertrauen die Deutschen? Es ist erstaunlich für mich, was da rauskommt. Also ich lese es so ein bisschen vor, damit es die Hintern aussehen können. Ganz, fangen wir unten an, auf niemand und nichts davon 6%. Auf Politiker 1%, Parteien 1%, Gewerkschaften 3%, Internet hat mich überrascht, auch bloß 3%. Banken und Kirchen sind gleich auf mit 5. Dann kommen Non-Profit-Organisationen, also Organisationen, die sich ohne Profit für was engagieren, das sind 7%. Justiz und Kollegen 7%. Erheblich Nachbarn 10%. Wirtschaft, Wissenschaft 16%. Partner 49, Freunde 63, Familie 81. Da ist manches Überraschende für mich dabei. Leider findet man in dieser Grafik keinen Bezug, wie viel Vertrauen ganz auf Gott gesetzt wird. Aber anhand der Grafik wird unsere Aufgabe als Nachbar, als Kollege, als Familienmitglied oder Freund noch einmal viel deutlicher. Dieses Vertrauensverhältnis zu nutzen und von Jesus zu erzählen, das ist sehr wichtig. Den Kirchen und der Gemeinde mit ihren 5% können wir das anscheinend nicht überlassen. Die scheinen ja Vertrauen ganz stark verloren zu haben. Die persönliche Beziehung ist das, was zählt. Unsere Beziehung zu Gott natürlich und auch die Beziehung zu den Menschen um uns herum. Deutlicher kann der Auftrag, den uns Gott gegeben hat, heute glaube ich kaum ausfallen. Die Frage, die im Text mitschwingt, wie viel sind wir bereit zu vertrauen? Elia hat es gezeigt, er hat dem König mitsamt seiner Frau und der gesamten Fruchtbarkeitsgötter herausgefordert. Er hat sich ihnen entgegengestellt. Die Witwe hat vertraut und geteilt. Ja, wenn wir sehen, was wir haben, wie viel sind wir bereit, vor Gott einzusetzen, mit anderen zu teilen, die Nöte zu erkennen. Die Vorbereitung hat mich wieder einiges an Zeit gekostet, aber es hat sich gelohnt, sich über Dinge Gedanken zu machen, sich zu hinterfragen und zu prüfen. Ja, wir haben ja vorher vom Jugendbund gehört, teilen, auch da ist das so ein Thema. Wir können teilen, indem wir uns, ja, von dem, was wir haben, von dem Reichtum, was wir haben, Teil auch einzusetzen, um die Stelle vom Jugendreferent einfach besser auszustatten. Vielleicht habt ihr in dieser Woche nochmal Zeit, darüber nachzudenken, was denn euer Thema ist von diesen Impulsgedanken, was sich lohnt, darüber Zeit zu nehmen, sich irgendwas entgegenzustellen, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, Geduld, offene Fragen auszuhalten und darauf zu warten, was Gott mit einem als nächstes tun will. Ich wünsche euch viel Mut, diese Woche dieses Thema auch zu reflektieren. Ich würde noch beten.